Dieser Podcast wird präsentiert von der Prosperita. Mit einer sicheren und gesunden Pensionskasse lebst du entspannter. Prosperita.ch.
Es ist ein überlebensnotwendiges Gefühl, Angst. Ich habe am Anfang gesagt, wer keine Angst hat, der hat es nicht einfach im Leben und wird früh sterben. Also das heisst, von dort her gehört das zur Grundausstattung vom Menschen. Also Angst ist ein Grundgefühl vom Menschen und ist ein außerordentlich wichtiger Faktor und ist von dort her nichts Abnormales, sondern etwas völlig Normales. Die meisten Leute haben ja zum Glück jetzt nicht grössere Probleme mit der Angst, oder? Aber eben, wenn es dann so übersteigert ist, dann kann es natürlich dann auch Krankheitscharakter bekommen.
Psychohygiene. Coaching für Geist und Seele. Ein Podcast von ERF Media Schweiz.
Es ist etwas, das jede und jeder schon mal gehabt hat. Die einen kennen das vielleicht ein bisschen mehr, die anderen weniger. Wenn man hoch oben auf einem Turm oder Hochhaus steht, wenn man allein im Dunkeln irgendwo rumläuft, wenn einem jemand Fremdes irgendwo anspricht, wo einem nicht so geheuer ist, oder einfach, wenn man Bad News liest von Kriegen und Umweltkatastrophen. Angst hat verschiedene Facetten und ist bei jedem Menschen unterschiedlich ausgeprägt. Warum haben wir Menschen Angst? Welche Formen kann sie annehmen? Was ist, wenn man ein abnormales Mass an Angst hat? Wie komme ich aus dieser Spirale raus? Kann man Angst oder sogar eine Angststörung überwinden? Und wenn ja, wie? Der Roland Stettler ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie in Basel. Er gibt uns Antworten auf die Fragen. Mein Name ist Karl Dietli. Heute reden wir über das Thema Angst, Angststörung. Roland, danke, dass ich da sein
darf. Du bist willkommen.
Danke vielmals. Und wenn wir gerade so in das Thema reingehen, habe ich mir natürlich auch überlegt, wo ist denn bei mir so Angst das Thema gewesen? Ich glaube, das ist ja auch ein Thema, wo jeder Mensch sowieso zwangsläufig irgendwann damit konfrontiert wird. Und ich mag mich da vor allem an meine Kindheit erinnern, dass ich da ein ängstlicher Bub gewesen bin. In der Schule ist mir vieles schnell peinlich gewesen. Wenn die Aufmerksamkeit auf mich gekommen ist, dann bin ich rot angelaufen. Ich bin eher so der gewesen, der wollte nicht so Aufmerksamkeit erregen, aber man hat mich dann halt dran genommen in der Schule, oder? Hab mir auch nicht so viel zutraut in dieser Phase vom Leben, während für andere gefühlt alles möglich war. Aber das ist wahrscheinlich auch eine subjektive Ansicht aufs Leben, oder? Das sind ja auch Kinder gewesen mit ihrer Vulnerabilität und mit allem, was es mit sich bringt. Wie war das eigentlich bei dir gewesen, Roland? Wie hast du so die Zeit in Erinnerung?
Aufgewachsen bin ich mit relativ wenig Angst, aber ich kenne die Angst aus eigener Erfahrung im Sinne von Panikattacken. Ich hatte mal eine Phase im Leben, wo ich beruflich sehr engagiert war als Oberarzt. Und dann hat das plötzlich angefangen, wie es ums Einschlafen gegangen ist, dass ich Angst hatte, ich verstecke. Völlig ist mir klar gewesen, das ist nicht wirklich eine reale Angst.
Also regelmässig ist das?
Ja, sondern für eine gewisse Zeit, also vielleicht so 2-3 Wochen. Und ich hatte natürlich auch gewusst, wie ich damit umgehen kann. Aber das ist, von dort her war das eine eindrückliche Selbsterfahrung, weil da hatte ich wirklich heftigste Angst gehabt und habe Angst als außerordentlich unangenehmes Gefühl lernen kennen. Ist immer gut, wenn man selber als Arzt auch ab und zu...
Eben, man will sagen, du hast das Fach nicht mehr gehabt.
Genau, dann wird plötzlich die Theorie sehr praktisch. Und das war zum Glück nur eine kurze Phase, wo mich das beschäftigt hat. Genau. Ja. Was vielleicht auch noch ist, im Alter merke ich auch so ein bisschen beim Autofahren, dass ich so in der Tendenz ein bisschen ängstlicher bin oder ein bisschen mehr daran denke, vielleicht als in dem jugendlichen Übermut, was alles könnte passieren.
Ja gut, das ist auch immer typenabhängig. Also ich bin dann auch manchmal, wenn ich ein bisschen zu müde bin beim Autofahren, denke ich auch, oh, jetzt muss ich aber den Kopf recht beieinander haben. Ist ja typenabhängig und ich glaube, es ist auch typenabhängig mit der Angst, oder? Jeder ist unterschiedlich. Von wo kommt das eigentlich, dass alle unterschiedlich sind in puncto Angst? Oder eben die einen haben ein bisschen mehr, die anderen weniger?
Also es gibt natürlich mal so eine angeborene Erregbarkeit, also dass es Kinder gibt, die einfach durch genetische Einflüsse eine erhöhte Vulnerabilität haben, mit Angst zu reagieren. Und das wird dann manchmal noch verstärkt, oder? Wenn Eltern auch ängstlich sind und die Kinder vor allem bewahren wollen. Also wenn ein Kind in der Nähe von einem Baum kommt, schon sagt, oh, Achtung, darfst du nicht aufsteigen, dann verstärkt man eben so eine Veranlagung noch, oder? Und man lässt die Kinder dann gar nicht so richtig erleben, was man eigentlich alles auch kann, oder? Mhm. Und so Kind, das kann so eine Angstneigung noch verstärkt werden, auch erziehungsmässig. Und das führt dann dazu, dass viele Situationen auch, die eigentlich nicht wirklich im Durchschnitt Angst auslösen, wie so Kinder dann gleich können zu Angst führen und dass die einfach erhöhte Ängstlichkeit haben in vielen Situationen. Und dass immer so mit Angst konfrontiert werden, auch durch die Eltern vielleicht auch über viele Sachen sagen, Achtung, musst aufpassen, verstärkt dann eher noch die Reaktivität auf auslösende Situationen. Das wird dann eher noch feiner, was schon vielleicht von Genetik her prägt ist. Und so kommt es dann eher bei wirklich grösseren Ängsten, kann es dann eben manchmal zu einer Panikattacke oder so kommen. Also so gesehen gibt es den Unterschied auf der einen Seite von der Genetik her, auf der anderen Seite auch erziehungsbedingt durch soziale Erfahrungen. Und so können dann auch daraus bis zu echten Angststörungen, die wir später darauf zu reden kommen, entstehen.
Genau. Wenn du jetzt sagst, Genetik ein Teil, aber auch Erziehung, Umfeld, was würdest du sagen, wie ist da das Verhältnis?
Das ist, glaube ich, schwierig zu sagen. Es ist natürlich häufig so, dass, wenn Genetik eine Rolle spielt, ist es naheliegend, dass die Eltern vielleicht auch schon ein bisschen an einer ängstlichen Problematik gelitten haben. Und das verstärkt sie dann natürlich. Also es gibt dann die Vererbungskomponente, die ist nicht wenig bedeutsam für einen Steg von der Angststörung, aber ich kann jetzt nicht genau sagen, ich weiß gar nicht, ob man das so genau kann sagen im Prozent. Aber es ist halt dann häufig wie eine Verdopplung. Also ängstliche Eltern geben die Genetik weiter von der Angst, oder? Und sind dann näher im Erziehungsstil auch verstärken das dann noch.
Aber wenn man jetzt gar keine ängstlichen Eltern hätte und auch von der Genetik nehme ich an, gibt es ja niemanden, der nicht die Gegebenheiten hätte, weil ein angstloser Mensch wäre ja auch in dem Sinn gefährlich. Ist jetzt ein bisschen ein spezieller Satz, aber ich glaube, du weißt, was ich meine.
Ja, nein, das ist richtig. Also Angst ist natürlich ein notwendiges Gefühl, das wir haben, oder? Menschen ohne Angst überleben nicht lang, oder? Weil Angst ist ein wichtiges Signal, Achtung, Gefahr, oder? Von dort her gesehen ist es eigentlich wichtig, dass man Angst hat, oder? Aber was vielleicht so ein bisschen der Unterschied ist, also wenn wir vor einem Tiger stehen, oder, dann ist klar, Achtung, Gefahr. Und dann macht die Stressreaktion gut los. Wir kommen vielleicht noch darauf zu reden. Und dann machen wir uns parat zum Flüchten oder Kämpfen. Beim Tiger ist vielleicht Flüchten besser. Mhm. Oder es gibt sogar so, dass man erstarrt, oder? Vor Angst. Also wie das Kaninchen vor der Schlange, das hat dann etwas mit der Angstreaktion zu tun. Aber grundsätzlich ist Angst überlebensnotwendig, oder? Also wenn man mit 120 in eine Kurve geht und keine Angst hat, dann spickt es einem raus und kann man sterben. Es gibt ganz vereinzelt Leute, die keine Angst haben und da weiss man, die sind ausserordentlich gefährdet, ihr Leben zu verlieren.
Ja, oder zumindest ein Grundrespekt vor allem, oder? Wenn man gerade so
genau, es gibt natürlich sehr sinnvolle Angst, eben, was ich gesagt habe, also wenn man vor einer Gefahrensituation ist, wo es, ja, Kurven zum Beispiel beim Autofahren, dann ist es sehr wichtig, dass man auch gewisse Angst hat, oder, und dort auch vorsichtig reinfährt, oder. Es gibt auch noch so Ängste, die man vielleicht so evolutionsmässig mit ins Tragen, zum Beispiel haben fast alle Leute Angst vor Schlangen, ob schon eigentlich praktisch nie etwas passiert in unserer Breitengrad mit Schlangen.
Wir haben ja auch nicht so viele.
Genau, aber es ist auch so, dass das offenbar etwas ist, was kulturell sehr weit verbreitet ist. Mhm. Also es gibt auch noch so Ängste, die so tief im Menschsein verwurzelt ist.
Da sind wir jetzt voll schon in der Definition drin. Ich möchte gleich nochmal den Schritt zurückgehen und nochmal zu der Grundfrage gehen, was Angst ist. Wird man jetzt wahrscheinlich der eine oder andere denken, ja, wieso müssen wir das überhaupt definieren? Angst, das ist ja für jeden klar. Aber Es gibt ja trotzdem vielleicht noch ein paar Facetten oder Hintergründe dazu, die vielleicht noch spannend sind, nochmal abzustecken. Also was bedeutet Angst, gerade auch in der Fachsprache, abgebrochen natürlich so, dass wir es alle auch verstehen.
Ja, also manchmal kommt man ja vielleicht auch Furcht. Oder Furcht ist mehr der Begriff, den man braucht, wenn es eine konkrete Situation ist, wo vor man Angst hat. Und Angst ist eher, braucht man jetzt im fachlichen eher als Terminus für mehr unbestimmte Ängste.
Also wo einfach wirklich gerade im Moment kommen, genau. Wenn man mit etwas konfrontiert
ist. Und im Hirn passiert natürlich sehr viel bei einer Angstreaktion. Nehmen wir vielleicht das Beispiel, man läuft im Wald und man sieht so etwas Braunes, Geschlängeltes am Boden. Dann ist das dann mal, man sieht etwas, das ist der Reiz über die Augen. Dann meldet es das quasi ins Hirn. Und dann gibt es im Hirn so ein im limbischen System, das ist so das emotionale Gehirn, gibt es den sogenannten Mandelkern. Und der schlägt dann quasi Alarm. Der Mandelkern ist so wie eine Art Rauchmelder. Also Achtung, Gefahr. Und dann geht das wieder über ein anderes Hirnsystem, ohne dass man das merken, fährt dann Stressreaktion an. Und das heisst, Herzfrequenz, der Puls geht auf. Wir spannen uns an, eben machen uns parat quasi für Flucht oder Kampf. Und das ist so der schnelle Weg. Das geht über Millisekunden, zack, und dann geht das los. Das können wir in dem Sinn eben in so Situationen nicht steuern. Das ist auch sinnvoll, weil wir gerade sofort bereit sind und wacher sind. Achtung, da könnte etwas gefährlich sein. Und dann gibt es einen langsameren Weg im Hirn, wo der über die Hirnrinde geht, also über den sogenannten präfrontalen Kortex. Und der analysiert dann, das ist mehr so das Rationale, analysiert dann, was ist jetzt da am Boden im Wald, oder? Mhm. Und merkt dann, das, was da fast aussieht wie eine Schlange, ist eigentlich nur ein dürrer Ast, der da liegt und ist nicht gefährlich und meldet dann quasi wieder zurück. Achtung, das ist nicht gefährlich. Ja. Und dann schwappt die Stressreaktion ab und die Angst geht auch wieder
das
weg.
Das sind ja zwei Prozesse, die parallel ablaufen.
Die laufen parallel ab, oder? Aber es ist ganz sinnvoll, oder, dass die Stress-Angst-Reaktion einfach losgeht, wenn unsere Reize uns sagen, Achtung, könnte etwas gefährlich sein, damit wir eine besondere Aufmerksamkeit haben. Und parallel geht es dann eben, dann wird das analysiert in der Grosshirnrinde, im präfrontalen Kortex. Kenne ich das? Ist das etwas wirklich Gefährliches oder nicht? Und dann wird quasi gegen runter gemeldet, ein bisschen vereinfacht gesagt, es ist nichts Gefährliches, es ist nur jetzt in diesem Beispiel eine Dürrenast und nicht eine Schlange.
Aber das kann unterschiedlich sein, wieder von Mensch zu Mensch. Während der eine das Geschlängel vielleicht als Gefahr empfindet, ist es für den anderen wahrscheinlich schon von Anfang an der analytische Prozess, wo gerade sagt, komm, es ist ja nur so ein kleines Ding, auf das kann ich draufstehen, dann ist okay. Oder wie auch immer.
Genau, also was denn eigentlich die Stressreaktion auslöst, das ist individuell unterschiedlich und vielleicht eben auch von meiner Tagesform ein bisschen abhängig. Bin ich eher schlechter drauf, geht die Angstreaktion vielleicht ein bisschen schneller los. Bin ich aber grundsätzlich ängstlich, passiert so Sachen sicher häufiger als bei jemandem, der nicht so ängstlich ist. Das hat natürlich auch noch so ein bisschen Leben damit zu tun, in was für einem Verhältnis man aufgewachsen ist. Eben hat man Sicherheit mit auf den Weg bekommen, hat man können auch Abenteuer ein bisschen erleben. Dann wird einem so ein Ast dann wahrscheinlich nicht gross beängstigen. Aber also so läuft es einfach ab im Hirn, auch bei anderen Sachen. Und wichtig ist mir einfach zu sagen, ja, dass das so einfach unbewusst abläuft, ist auch gut. Weil wir müssen gerade sofort parat sein, wenn es wirklich eine gefährliche Situation wäre.
Jetzt haben wir schon ein bisschen gehört, wie das im Hirn abläuft. Gibt es da sonst noch etwas zu ergänzen, was so ein bisschen im Mensch abgeht im Moment von der Angst? Ich meine, das Hirn ist ja wahrscheinlich nur ein Teil, oder?
Genau, es gibt natürlich dann auch die körperliche Reaktion, ich habe es schon angetönt, also der Puls geht auf, die Atemfrequenz nimmt zu, durch Blutung wird quasi zentralisiert, das heisst, die Sachen wie die Muskulatur, die wichtig wäre für das Kämpfen oder das Fliehen, wird besser durchblutet, weniger wichtig, wird eher weniger durchblutet. Es gibt natürlich auch, also man hat im Volksmund ist immer spannend, oder? Man kommt kalte Füße über, das ist also nur die grossen Muskeln werden durchblutet, oder man hat Patches. Das heisst, also, es reagiert der ganze Körper eigentlich mit in so einer Stressreaktion. Das ist das eine. Gleichzeitig gehen natürlich auch sehr viele Gedanken los, oder? Was ist da los? Also, und dann kommt die ganze Gedankenprozess kommt auch dazu.
Das läuft ja auf Hochtouren dann.
Genau, läuft dann auch auf Hochtouren. Und so gesehen ist die Angstreaktion ist immer eine Reaktion, die ganz verschiedene Körperfunktionen, ganz verschiedene Organe mit einbezieht.
Eben emotional geht ja auch noch etwas ab, oder? Also ich denke, jeder weiß ja ein bisschen, wie das beklemmende, beengende Gefühl ist, das einem dann da einholt.
Genau, oder? Es ist dann so, also die Körperreaktion, gerade bei Leuten, die vielleicht dann, nehmen wir an, jemand hat den Vater verloren durch einen Herzinfarkt und dann geht der Puls los und der Druck auf der Brust durch die Angstreaktion. Und dann kann es dann schon auch so dazu führen, dass man dann denkt man vielleicht daran, oh, mein Vater ist doch gerade vor kurzem gestorben. Könnte es mir jetzt auch schon passieren, dass ich einen Herzinfarkt habe? Also dann können wir dann eben die Flashbacks, Gedanken schlafen und vielleicht so Flashbacks, ja. Erinnerungen auf, wo auch emotionale Erinnerungen reaktiviert werden. Gerade bei Leuten, die vielleicht traumatische Erfahrungen haben gemacht in der Kindheit. Kann auch so etwas aktiviert werden und dann geht quasi auch den gedanklichen grosses Laufen los. Ja.
Also wir sehen, das ist nicht nichts, was da passiert im Moment, wo eben die Angst ausgelöst wird. Wenn wir jetzt zu den Ursachen und der Gefährdung kommen, von wo kommt denn die Angst überhaupt? Also wir haben den ganzen Prozess in uns innen jetzt analysiert, aber warum wird das ausgelöst? Von wo kommt das?
Eben, ich denke, es ist ein überlebensnotwendiges Gefühl, Angst. Ich habe am Anfang gesagt, wer keine Angst hat, der hat es nicht einfach im Leben und wird früh sterben. Also das heisst, von dort her gehört das zur Grundausstattung vom Menschen. Also Angst ist ein Grundgefühl vom Menschen und ist ein außerordentlich wichtiger Faktor und ist von dort her nichts Abnormales, sondern etwas völlig Normales.
Also es gehört zum Leben.
Und, es gehört zum Leben und, dazu. Mhm. Und so sind also die meisten Leute haben ja zum Glück jetzt nicht größere Probleme mit der Angst, oder? Aber jeder weiß eben, wie du gesagt hast, Karl, oder jeder weiß, was Angst ist, wenn er vor einer beängstigenden Situation ist. Aber eben, wenn es dann so übersteigert ist, dann kann es natürlich dann auch Krankheitscharakter bekommen.
Und wo ist da so ein bisschen die Grenze, oder für was ist eben Angst weniger gut, um da gerade noch ein bisschen einhaken?
Also Angst ist, finde ich, wichtig. Grundsätzlich ist Angst gut, solange sie angemessen ist an einer Situation. Und ein normales Angstgefühl, oder? Angstgefühl ist eben etwas Normales. Ein normales Angstgefühl kann zur Krankheit werden, wenn Ängste einfach unangemessen und viel stärker als notwendig auftreten, wenn Ängste sehr häufig auftreten oder lang andauern und wenn Ängste mit dem Gefühl von Kontrollverlust verbunden sind, so dass man fast wie das Gefühl hätte, die Angst kontrolliert mich als Person und nicht ich kann mit der Angst umgehen. Das ist so ein Zeichen, dass eben Angst wirklich zur Krankheit wird. Oder wenn Angst dazu führt, dass bestimmte Situationen, ohne dass wirklich eine reale Bedrohung vorliegt, auftritt. Denen auch, wenn man fährt, auf Situationen vermeiden, weil man quasi, das wäre dann die Angst vor der Angst. Also mir hat schon im Gedanken, wenn ich jetzt zum Beispiel in die Menschenmenge gehe, denen wird sicher wieder eine Panikattacke auftreten. Also vermeidet man zum Beispiel in einen Laden zu gehen oder einen Fußballmatch und zieht sich so, das ist wirklich manchmal grotesk, oder, dass Menschen sich so stark zurückziehen, dass sie fast keine sozialen Aktivitäten oder auch beruflich dann nicht mehr können ihren Herausforderungen sich stellen.
Ja, in gewissen Fällen kann das weise sein, oder? Auch mal, dass man nicht zu viel macht oder dass man vielleicht auch seinem Typ, wo man ist, ein bisschen Sorge hat, aber wahrscheinlich gibt es da auch wieder kritische Grenzen, oder?
Also das würde ich jetzt nicht der Angst zuschreiben. Also ich finde jetzt Angst ist vielleicht eher, wenn man wirklich, wenn man noch eine andere Problematik hat, also wie Angst zusammen mit Depression auftritt, oder? Dann ist es Zeichen, also du musst irgendwie etwas ernst nehmen und hast dich vielleicht überlastet. Und dann gibt es das. Aber die Angst allein, wenn sie so intensiv ist, eben denke ich, hat wirklich einen Störungscharakter. Und man redet dann vor einer Angststörung. Und die würde ich in dem Sinn dann nicht mehr als ein gesundes Signal anschauen, sondern als eine Krankheitswert.
Da kommen wir ja auch noch nachher dann ein bisschen drauf. Was jetzt aber vorher gesagt hast, eben von diesen Faktoren, wenn eine Angst zum Beispiel häufig auftritt und so weiter und so fort. Wie kann ich jetzt als Mensch erkennen, dass ich überhaupt von dem betroffen bin? Klar, wenn ich ein extrovertierter und sehr gemeinschaftsliebender Mensch bin und auch mein Herz gewissermaßen öffne gegenüber Menschen, kann von dort ja wahrscheinlich das Feedback kommen. Aber wenn ich jetzt eher ein zurückgezogenerer, ich-bezogenerer Typ bin und vielleicht nicht so mich offenbart gegenüber anderen Menschen, dann wird es ja noch schwierig. Wie kann man da erkennen, dass man dann selber in einer ungesunden Form von Angst ist? Und vielleicht kennt man es ja einfach nicht anders, oder?
Also gut, du sprichst jetzt etwas an, wo ändert, das klingt eher nach einem Menschen, der introvertiert ist, oder der nicht so extrovertiert ist und gerne mit Leuten ist. Das wäre dann eine Persönlichkeitsmerkmal. Und das hätte in dem Sinne noch nichts mit einer Angstproblematik zu tun.
Aber gerade wenn jetzt eben so ein Mensch etwas Spezifisches hat, also zum Beispiel reagiert er eben immer völlig panisch auf Spinnen.
Ja, dann, also das Problem ist immer ja, der Leidensdruck. Oder wenn die Person eigentlich jetzt nicht leidet unter seinen Ängsten, dann kann man sagen, dann hat es auch nicht Grenzen vor einer Erkrankung erreicht. Aber wenn jetzt die Person sonst zurückgezogen ist, aber daheim wahnsinnig viel Angst hat, oder, dann kann er natürlich trotzdem an einer Angststörung leiden, oder? Wenn er jetzt zum Beispiel, das ist klassisch, so eine Spinnenphobie nennen wir das, oder? Angst vor Spinnen, wenn er wegen dem dann auch nicht mehr in den Keller geht, weil er Angst hat, also dort auf eine Spinne kann treten, dann hat das natürlich eben auch Krankheitscharakter und hat dann nichts mit seiner Introvertiertheit zu tun.
Oder zum Beispiel Höhenangst ist ja auch so etwas, wo noch recht verbreitet ist, oder? Aber dort es schadet ja eigentlich nicht, dann gehe ich halt einfach nicht in die Höhe.
Ja, also das ist richtig. Also, man muss immer ein bisschen schauen, oder? Also, wie stark schränkt die Angst, jetzt zum Beispiel die Höhenangst, jemand in seinem Alltag. Wenn jetzt jemand gut durchs Leben kommt, ohne dass er in die Höhe geht, dann, und dem kann ausweichen, ohne dass er einen Lebensqualitätsverlust hat, dann würde man dem auch nicht einen Krankheitscharakter sagen. Wenn er aber vielleicht exponiert würde, was weiß ich, plötzlich einen Job hat, wo er auf einem Gerüst muss stehen oder
dann
so,
ist etwas anderes,
dann wird das dann halt manifest, was vorher vielleicht nicht ein Problem ist, kann dann zum Problem werden.
Ja, es gibt ja auch unterschiedliche Grade, wie man mit dem umgeht. Oder? Die einen rennen vielleicht rauf und merken dann oben, oh, ist nicht so gut, also ich gehe schon mal wieder runter. Oder dann sagt man, ich halte es vielleicht mal nur eine Minute aus und dann habe ich das schon wieder können ein bisschen stretchen. Und andere würden vielleicht gar nicht raufgehen, wenn man jetzt so einen
also
Fernsehturm
eben,
oder irgendetwas...
Nicht raufgehen, das wäre ein Vermeidungsverhalten, weil man Angst vor der Angst hat, wenn man dann aufsteigt. Und das ist ein Krankheitszeichen, wenn es eben lebensqualitätseinschränkend ist. Oder Vermeidungsverhalten ist etwas, was ganz extrem wichtig ist, dass man das eben kann unterscheiden von normalem Leben. Oder? Eben Angst vor der Angst, Vermeidungsverhalten, das ist eins von den zentralen Angriffspunkten auch in der Behandlung.
Genau.
Ja.
Und da sind wir ja voll schon in den Formen und Arten drin, von den verschiedenen Ängsten. Also da haben wir jetzt ja schon zwei konkrete, ganz spezifische Arten schon mal angesprochen, die Höhenangst oder eben die Angst vor Spinnen, wo ich muss sagen, ja, wie du auch gesagt hast, schon noch recht weit verbreitet. Also das gehört mir ja schnell einmal noch und findet man ja auch nicht besonders schlimm. Das gehört halt einfach für gewisse Menschen. Ich habe auch schon erlebt, dass wenn wir irgendwo raus sind, hat es geheißen, hat irgendjemand Höhenangst. Ja, okay, ja, aber das ist jetzt halt dann einfach auch normal gewesen. Ist ja auch okay, dass man es dann nicht gerade irgendwie tut, verteufeln oder irgendwie sagen, du bist jetzt komisch wegen dem. Aber da gibt es ja ganz viele Arten von Ängsten, die rum sind. Wie würdest du das so ein bisschen kategorisieren, welche Arten von Ängsten, dass es alles gibt?
Also man kann natürlich von ganz vielen Sachen Angst haben, oder? Also jetzt, wenn man so in die Nachrichten hört, dann kann es einem manchmal Angst und Bang werden, oder? Wenn man
das
all die schlechten
so, ja.
Nachrichten hört, oder? Man hat die Umweltangst, oder? Angst vor was in der Klimaveränderung könnte passieren. Das ist eine Angst, die sehr viele junge Menschen, auch ältere, haben. Also,
was ja auch wieder omnipräsent ist in den Medien.
Genau, oder? Natürlich. Das spielt natürlich auch noch eine Rolle, oder was dort präsent ist. Also das sind mehr so Angst vor grösseren Sachen, die jetzt nicht gerade so personalisiert sind, oder? Zu einem Problem wird es, also gibt Leute, die sagen, ich höre keine Nachrichten mehr. No, wenn man mit dem auskommt und das vermeidet, dann ist das, hat das noch nicht Krankheitscharakter.
Ja, ich habe auch schon Leute gehört, von, wenn etwas wirklich Wichtiges passiert, dann kommst du dann schon mit
rüber. Genau,
das kann auch eine Strategie sein. Genau.
Ja. Genau. Es kann auch eine gesunde Strategie sein, sich nicht mit allem und jedem auseinanderzusetzen. Oder? Heute ist man ja mit den sozialen Medien schnellstens informiert, wenn irgendetwas passiert, und nicht allen bekommt das gut. Oder? Ja.
Genau.
Das ist noch ganz ein anderes Thema, soziale Medien, aber da reden wir jetzt heute nicht drüber.
Können wir auch mal noch anschneiden.
Sonst. Genau.
Aus psychologischer Sicht natürlich. Ja.
Genau, und dann gibt es natürlich eben Angsterkrankungen, die man als Angststörung würde bezeichnen. Und da gibt es verschiedene Formen. Ich möchte vielleicht aber zuerst noch etwas sagen. Angststörungen, oder? Das ist nicht einfach etwas, was sehr selten vorkommt, sondern das ist eine der häufigsten psychischen Störungen, die es überhaupt gibt. Und ich kann sagen, so um die 15%, 10-15% von Menschen, wenn man jetzt eine Umfrage macht, heute in Basel, würde man 10-15% finden, die Angststörung haben oder kennen in dem Jahr, das erlebt haben, also im 2024.
Oder sogar mehr.
Ändert tendenziell ein bisschen mehr. Mhm. Und im ganzen Leben, also du hast von deinen Ängsten erzählt, ich habe von meinen Panikstörungen erzählt, wenn man es im lebenslang anschaut, so ist doch ein Viertel der Menschen, wo, wenn sie in ihrem Leben zurückschauen können, die eine Angststörungsphase erlebt haben oder immer noch eine Angst hatten. Ich will auch noch sagen, das weiss nicht genau, warum, dass Frauen viel häufiger betroffen sind als Männer. Und etwas, was ein bisschen traurig ist, das hat eben vielleicht auch damit zu tun, dass Angst auch Scham erfüllt ist. Also Angst ist nicht so, hat nicht so eine gute, wer Angst hat, hat nicht so eine gute nicht so eine gute Standing, genau.
Darum behaltet man es ja meistens
genau,
auch für sich.
Und das führt dann aber häufig dazu, dass Angststörungen unerkannt bleiben und nicht behandelt werden. Und es ist insofern heikel, weil die Angststörungen auch eine gewisse Tendenz haben, chronisch zu werden, wenn sie nicht behandelt werden.
Ein gesundes Zusammenleben von Mensch und Natur. Die Pensionskasse Prosperita setzt sich seit 1999 dafür ein, mit einer Anlagestrategie, die das Zusammenleben von Mensch und Natur berücksichtigt. Gesunde Anlagen für eine gesunde Zukunft. Prosperita. Mit einer sicheren und gesunden Pensionskasse lebst du entspannter. Prosperita.ch.
Bevor wir jetzt das aufgreifen, weil ich nehme an, die Angststörung, das ist ja wahrscheinlich so die höchste Steigerung von der Angst in der negativen Spirale. Also wenn wir von einer Skala von 1 bis 10 gehen, wäre das wahrscheinlich eindeutig 10. Kannst du sagen, gibt es sonst noch irgendwo Stärkegrade oder Reifegrade von Angst? Und wo wird es irgendwie ungesund? Also wo wird Angst...
Also ich habe vorher schon ein bisschen versucht, eben zu sagen, wo das Angst nicht mehr ein normales, sinnvolles Phänomen ist. Und das kann schon so ein bisschen in Stufen passieren. Oder? Entscheidend ist für mich der Leidensdruck von jemandem und eben das Vermeidungsverhalten. Also er tut die Angst ihn behindern, das Leben so können zu führen, wie er es eigentlich möchte. Mhm. Und dann haben wir einen Krankheitscharakter. Aber es gibt Leute, die Höhenangst haben und die gleich dann in die Berge gehen und können damit umgehen. Die haben meistens den Vorteil, dass sie wissen, wie sie, dass die Angst auch wieder vorbeigeht. Mhm. Und schon quasi, wir nennen das, das ist auch therapeutisch, dann können wir dann sicher noch darauf Exposition machen. Also sie exponieren sich deren Angst. Also sie wissen, das macht mir Angst, aber können das aushalten. Weil sie wissen, es ist Angst, ist eigentlich nichts Gefährliches. Und das ist eine ganz wichtige Botschaft. Weil Angst eine ganz natürliche Reaktion ist, ist Angst nichts Gefährliches. Auch, und wenn man Angst wenn man das Gefühl hat, ich sterbe ab der Angst, man kann nicht vor Angst sterben, oder? Das ist dann wieder Krankheitscharakter.
Mhm. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin auch nicht so mit der Höhe und so, aber ich gehe auch in die Berge und jedes Mal, wenn ich gegangen bin, am Schluss ist das Gefühl doch auch überwiegend, weil du hast den Respekt gehabt, den du brauchst und gerade bei so engen Wegen, wo es dann wirklich gute Schuhe braucht und wo du weißt, ein Misstritt könnte vielleicht ja, fatale Konsequenzen haben, ist es doch schön, nachher zu merken, ich habe es gleich gemacht und ich habe es in meinem Tempo gemacht, ich habe es so gemacht, wie es passt. Und dann geht man mit einem Erfolgserlebnis heim. Und das trotzdem mit Respekt, oder?
Ja, genau. Also ich meine, das ist ja auch nicht ganz sinnlos, wenn man Angst hätte auf einer Krete, die auf beiden Seiten runtergeht und sehr vorsichtig ist. Das ist eine normale und gesunde Angstreaktion. Die ist vielleicht bei dir ein bisschen stärker als bei den Kollegen, die mit dir unterwegs sind. Aber genau, was du sagst, ist wichtig. Das ist ja so eine, quasi wie eine Exposition. Trotzdem du das kennst, gehst du gleich noch wandern. Und dann hat man ja auch, bekommt man so Erfahrung, ich kann mit dieser Angst umgehen. Genau. Oder, nicht die Angst stört mich, sondern ich kann mit dieser Angst umgehen. Und das gibt einem ja auch so ein Gefühl von Selbstwirksamkeit. Mhm. Also ich bin nicht Sklave von der Angst, sondern ich kann das handeln, wenn ich Angst habe.
Gehen wir doch zurück zu der Angststörung. Was ist denn genau eine Angststörung?
Also eine Angststörung ist eben, da gibt es verschiedene Formen von Angststörungen. Ich habe vorher schon geredet, dass eben dort, wo ein grosser Leidensdruck ist und dass dann eine Angststörung daraus wird. Und das sind Phobien, oder, die man kennt. Also wir haben von der Spinnenphobie geredet. Das ist eine Angst, also von einem Objekt. Oder eben auch Höhenangst, das ist eine phobische Angst. Es gibt auch Sozialphobie. Das heisst, das sind Menschen, die Angst haben. Vielleicht deine Schulerfahrung ist so eine leichte soziale Phobie gewesen, wo Angst haben und Panik haben, wenn sie müssen öffentlich etwas reden, oder? Das wäre eben so eine soziale Phobie, wo man das dann eher auch vermeidet.
Oder auch allgemein wahrscheinlich in Menschenmassen zu gehen, was ich mir gerade kaum
vorstellen. Das ist dann mehr so die Agoraphobie.
Okay.
Oder,
das was ist Corona so, wieder könnte ausgelöst haben,
ja, in der Gesellschaft. Also Agoraphobie ist so die klassische Angst vor Menschenmassen haben. Man nennt das Platzangst, ist eigentlich nicht das gemeint, sondern Angst, auf einen, an einen Ort zu gehen, an einen Platz zu gehen, wo es viele Menschen hat. Das wäre dann Agoraphobie. So gibt es also von Hunderten von verschiedenen Phobien. Da ist wirklich fast alles möglich, wo man phobisch darauf reagieren kann. Und dann gibt es, was viele kennen, was ich auch im Eingang gesagt habe, Panikstörung. Das ist so eine spontan auftretende, wiederkehrende Angst, wo ein richtiger Angstanfall ist, wo mit den körperlichen Symptomen, die intensiv sind, Herzrasen, Schwitzen, Schwindel etc. auftritt und wo häufig die Leute haben, es passiert etwas ganz Gefährliches, sie könnte jetzt sterben oder ich muss jetzt sofort aus dem Raum rausrennen.
Aber das hat nichts zu tun mit der Situation, die gerade passiert,
oder? Nein, es ist völlig unangemessen an der Situation. Oder? Es tritt auf und ganz oft können wir gar nicht richtig herausfinden, was uns die Panik ausgelöst hat. Oder? Ich hatte zum Beispiel auch sie, eine Patientin, die so Panikattacke im öffentlichen Verkehr hatte. Die hätte sofort bei der nächsten Station aus dem Tram rausrennen, weil sie es nicht mehr ausgehalten hat und hätte dann müssen warten, bis die Panikattacke vorbei ist. Das sind so Panikstörungen. Die treten häufig auf zusammen in Kombination mit Agoraphobie, also deren Angst vor Menschenmassen. Und dann gibt es noch die generalisierte Angststörung, das ist so die dritte wichtige Störung, neben Phobien, Panikattacken. Die generalisierte Angststörung, das sind Leute, die in ständiger Besorgnis sind, dass etwas Schlimmes passieren könnte, die über alles und jedes nachgrübeln und nicht können aufhören, sich ständig Sorgen machen. Also sind so praktisch immer besorgt und haben immer Katastrophenszenarien und schlimmste Befürchtungen im Kopf. Und das lässt sie wie nicht los. Oder läuten die Kinder dreimal pro Tag an, um zu fragen, wie es ihnen geht. Oder, das ist eher so eine Angst, die sich über alles ausstreckt und sehr stark von Sorgen geprägt ist. Die sogenannte generalisierte Angststörung. Und ich muss vielleicht sagen, dass viele Leute, die an einer Angststörung leiden, eben Agoraphobie kommt sehr häufig mit Panikstörungen vor und man muss eigentlich, wenn jemand Hilfe sucht, immer schauen, ist es nur gerade eine Panikstörung oder gibt es eben noch andere Angststörungen, die dahinter sein können. Und was auch noch wichtig zu erwähnen ist, dass Angststörungen nur 1-2 von 10 Angstpatienten, Patientinnen mit Angststörungen haben nicht nur eine zusätzliche andere psychische Problematik, wie eine Depression, wie eine Zwangsproblematik. Auch Suchtpatienten haben häufig Angststörungen. Mhm. Leute, die eine Traumafolgestörung haben, also das kommt sehr häufig kombiniert vor. Also wenn jemand jetzt Hilfe sucht, muss man nicht nur gerade auf naheliegenden Symptome gehen, sondern eine umfassende Abklärung machen.
Da kann es also sein, dass eine andere Krankheit das auslöst. Oder du hast ja auch vorher gesagt, generell bei den Ursachen von Angst, das kann Genetik sein und eben das Umfeld, wie man aufgewachsen ist oder auch wie man sich sonst bewegt. Kann man das auch auf eine Angststörung aussagen oder liegt da dann doch noch der Hund ein bisschen tiefer begraben?
Also man muss sicher eben schauen, mit was gibt es noch für, wie wir dem sagen, komorbide Störungen, also gleichzeitig mit der Angststörung auftreten. Und wenn jemand wirklich eine schwere Angststörung hat und noch andere Störungen, dann muss man wirklich noch schauen, also ist eben häufig ist denn darunter Traumaproblematik aus der Kindheit, das ist sehr oft der Fall. Und darum ist es wichtig, dass man nicht einfach nur an der Oberfläche schaut, also oder es ist eine Persönlichkeitsproblematik auch, die mit einer Entwicklungsgeschichte zu tun hat, sondern dass man eben ganz, also die ganze Biografie sorgfältig auch erfragt, wenn sich jemand meldet mit einer Angsterkrankung oder Angststörung.
Was kann man dann konkret machen gegen so eine Angststörung? Gibt es da Strategien?
Ja, da gibt's natürlich, also grundsätzlich ist es mal wichtig, dass man wie kann annehmen, dass Angst etwas Gutes ist. Das heisst, in der Behandlung von Menschen mit Angststörungen, oder, ist es eigentlich ganz wichtig, dass man Psychoedukation nicht mehr dem sagen macht, dass man Patienten, Patientinnen aufklären, was ist Angst, was ist eigentlich der Sinn von der Angst. Angstreaktion ist nichts gefährlich, sondern lebensnotwendig. Aber bei ihnen ist jetzt die Angst einfach auch übersteigert. Das hat vielleicht die und die Gründe. Also, dass man den Leuten auch erklärt, eben, was für eine Angststörung sie haben und wie die sich die vielleicht können entwickeln. Und dann ist es natürlich auch so, dass man auch so ein Wissen gibt über die Angstreaktion als solches, als normale Funktion. Und dann gibt es so ein bisschen, was wir sagen, der Teufelskreis von der Angst. Also man hat irgendeinen Reiz, der Angst auslöst und man nimmt etwas wahr und macht sich dann Gedanken. Und also nehmen wir jetzt zum Beispiel an, ich habe irgendeinen Druck auf der Brust, das nehme ich wahr. Mhm. Und dann denke ich, oh, ist das jetzt, das könnte jetzt vielleicht doch ein Herzproblem sein. Und dann wird die Angst grösser, also nimmt zu und dann kommt es zu der Angstreaktion, dann schlägt das Herz heftiger, oder ich muss mehr schnaufen, der Druck auf der Brust wird noch grösser und dann denke ich, jetzt passiert etwas Schlimmes. Also, dass man den Teufelskreis der Angst den Leuten erklärt, aber natürlich dann auch ihnen aufzeigt, was man auch gegen die Angst kann machen kann. Ja.
Mhm. Und da gibt es ja noch die Panikattacken, wie du sie erwähnt hast, auch wenn die Angst aus dem Nichts kommt und eben Überhand nimmt. Was kann man gerade bei solchen Sachen spezifisch machen? Oder ist das dann ähnlich wie bei der Angststörung? Ist
ja auch wieder ein anderes Kriterium? Oder, ja, genau. Also grundsätzlich gibt es verschiedene Möglichkeiten, was so hilft im Alltag. Also wichtig ist auch, und das ist mir eine wichtige Botschaft, auch für Zuhörerinnen und Zuhörer, Angst, an Angst leiden oder an übersteigender Angst leiden, ist eben, wie ich schon gesagt habe, mit Scham behaftet. Und das führt dazu, dass Leute häufig nicht Hilfe suchen. Mhm. Und dann möchte ich sagen, dass der erste Schritt mal, damit besser können umzugehen können, wenn man übermäßig Angst hat, ist die Scham zu überwinden und vielleicht eine Fachperson aufzusuchen oder zumindest, dass ich jemandem Angehörigen so sagen, dass man mal darüber redet und das nicht nur gerade für sich selber behaltet.
Das tut schon mal gut.
Das tut schon mal gut, darüber reden und sich auch zu öffnen. Oder? Und gerade wenn man vielleicht Angst hat, sind auch Bezugspersonen häufig wichtig, oder? Wo mit dem auch ein bisschen umgehen können. Und da denke ich, das ist das wichtig, zum Beispiel, dass dann, wenn man jetzt mit jemandem unterwegs ist, der eine Angstattacke hat, oder dass man dann nicht sich anstecken von dieser Angst, sondern ruhig, beruhigend mit dieser Person redet und auch vielleicht sagt, ja, ich verstehe jetzt, dass du da Angst hast, ist. Und da kann auch nachvollziehen, wie unangenehm das, das Gefühl ist. Vermitteln von Menschen genommen werden. Und das hilft dann häufig schon, dass jemand so eine Angst kann überwinden. Das wäre also sogar so, was kann man praktisch machen, wenn man mit jemandem unterwegs ist, der so eine Angstattacke hat. Und ich denke, er ist natürlich so im Kontext der Behandlung ist es so, dass man, wenn man jetzt die Leute unterrichtet hat, was ist eine Angststörung, wie geht das mit dem Teufelskreis von der Angst, wie es geht im Körper ab, Angst ist nicht wirklich gefährlich, dann ist es wichtig, dass man eben auch das Vermeidungsverhalten genau anschaut. Oder? Und da ist so die kognitive Verhaltenstherapie eigentlich so der erste Akt von der Behandlung, ist, dass man vielleicht zuerst mal gedanklich sich eine Person in die Angstsituation begibt und man schaut genau, also wie reagiert der Patient, Patientin. Und wichtig ist, dass der Patient in dieser Therapiesituation sicher ist und gut geleitet wird, die ganze Angstreaktion dann zulässt und nicht irgend zwischendrin quasi abbricht, damit er eben kann die Erfahrung machen, dass Angst immer, die Angst ist nie ewig da, dass die eben aufhört. Oder?
Also muss man wirklich konfrontieren.
Genau.
Also ausweichen ist ja eh nie gut, aber
genau, auf
Konfrontationskurs gehen.
Genau, man muss, also Konfrontationskurs ist vielleicht ein bisschen hart, oder? Man muss sich eben diesen Situationen aussetzen, exponieren, die Angst auslösen. Wenn man das mal kognitiv so ein bisschen gemacht hat, gedanklich, dann ist vielleicht jetzt, nehmen wir das Beispiel von der Höhenangst, oder? Dann geht man als Verhaltenstherapeut geht man dann mit dem Patient vielleicht da ins Basler Münster und geht mal so auf die erste Empore, oder? Und schaut dann dort oben runter, was sich in der Regel nicht so bewährt ist, gerade wenn man zur Oberstufe geht, sondern dass man so Schritt für Schritt das macht. Und wichtig ist immer, das mit dem Patienten genau anzuschauen. Und wenn man auch jemanden begleitet, immer zu sagen, was fühlst du jetzt? Und rückversichern, um was dass das geht, wo er jetzt das steht in der Angst. Und möglichst nicht, dass es nicht zum Abbruch kommt. Das muss man gut vorbereiten und das wirkt aber in der Regel sehr gut. Und dann kann ein Patient, eine Patientin dann auch wieder erleben, oh, ich kann ja zunehmend besser mit dem umgehen und Angst bewältigen. Und nicht sie überwältigt mich, sondern ich kann mit der Angst lernen umgehen. Das wäre so eigentlich das Hauptziel der kognitiven Verhaltenstherapie. Manchmal ist es so, dass halt auch Patienten, Patientinnen Medikamente brauchen, oder? Weil die so in einem Vermeidungsverhalten drin sind, dass man gar keine Expositionen machen kann. Mhm. Und denen ist es ja wichtig, oder dass sie der Arbeit zum Beispiel nicht mehr nachgehen können vor lauter Angst, dann können Medikamente helfen. Das sind Antidepressiva. In der Regel braucht man dann sogenannte Serotonin-Wiederaufnahmehemmer. Das heisst, Medikamente, die im Serotoninsystem wirken, weil die unterstützen so die Hemmung von der Angstreaktion. Und die kann man häufig, die kann man auch längerfristig geben. Das ist meistens braucht das dann schon auch so ein Jahr an Behandlung. Und wenn gleichzeitig parallel, denke ich, sollte die Exposition-Therapie weiterlaufen. Und dann kann man dann vielleicht nach einem Jahr langsam vorsichtig die Medikation wieder ausschleichen. Also das wäre die eine Ebene. Bei Leuten mit einer Panikstörung und manchmal so im Stress sind, dass sie es nicht aushalten, da braucht man manchmal, das muss sehr gut überlegt sein, sogenannte Benzodiazepin, das ist Typ Temesta, Valium, das wäre nur als Notfallmedikation und häufig längste Menschen dann so ein Temesta mit sich herumzutragen und zu wissen, wenn es gar nicht mehr geht, dann habe ich hier noch etwas und sie brauchen es dann gar nicht. Das muss man sehr gut überwachen, weil das sind Medikamente, die psychische und körperliche Abhängigkeit entwickeln. Und darum ist das eigentlich nur etwas, was man wirklich in therapeutischem Kontext sollte verschreiben.
Aber im Idealfall wäre wahrscheinlich schon möglichst...
möglichst nicht, aber es kann gerade bei Panikstörungen eine sehr hilfreiche Unterstützung sein, damit Leute eben aus der Angst vor der Angst rauskommen und aus dem Vermeidungsverhalten rauskommen. Aber jetzt zum Beispiel, also was nicht gut ist, oder, ist, wenn man die Angst total unterdrückt. Weil das Ziel ist ja nicht Angstfreiheit, weil wir brauchen Angst, wie wir am Anfang gesagt
haben. Gesunder Umgang.
Sondern der Umgang mit der Angst, genau. Das muss Ziel sein.
Und wenn man jetzt ja so eine Therapie durchgemacht hat und am Ende steht und dann wieder rausgeht ins Leben, wie kann man dann das auf eine gute Art und Weise weiterleben? Dass man eben dann, kann ja vielleicht gerade auch noch ein entscheidender Punkt sein, oder? Jetzt bin ich ohne Begleitung, jetzt bin ich auf mich selber gestellt. Gibt es da gute Tipps, Hilfestellungen für den Alltag auch gerade?
Also ich denke, wichtig ist ja, dass man eben in der Therapie Erfahrungen machen kann. Man ist nicht mehr quasi Sklavin von der Angst, sondern ich habe Tools, Werkzeuge mit in die Hand bekommen, um mit den Ängsten umzugehen. Ich weiss aus der Therapieforschung, dass das, was Patientinnen und Patienten zwischen den Therapiestunden erleben im Alltag, oder, dass das eigentlich gerade so wichtig ist, wie das, was in der Therapiestunde passiert. Das heisst, wir ermutigen Patienten, Patientinnen immer wieder natürlich möglichst aktiv am Alltag teilzunehmen. Und so ist nicht eigentlich quasi Behandlung, dann schmeißt man die Leute wieder in die Welt rein, sondern das muss wie parallel gehen. Und dann gibt es irgendeinen Moment, wo man sagen kann, manchmal tut man dann, wenn man sagt, jetzt ist die aktive Therapiephase abgeschlossen, dass man dann auch die Sitzungen nicht mehr so häufig macht und Patienten, Patientinnen Erfahrungen können machen. Und so sollte es eigentlich so wie einen harmonischen Übergang, so ein Behandlungssetting in eine wieder gewonnene Sicherheit im Umgang mit den Ängsten und damit auch in der Teilhabe am Leben verbunden sein.
Also wenn wir jetzt das alles nochmal ein bisschen bündeln und zusammenfassen, die wichtigsten Sachen, was würdest du da sagen in Bezug auf Angst und Angststörungen?
Also das Wichtigste ist mal, eine Angstreaktion gehört zum Menschsein dazu und ist eine normale Reaktion, die uns zeigt, Achtung, da könnte eine Gefahr sein. Also die Angstreaktion ist normal, die klingt immer ab. Und das ist mal wichtig, die ist auch nicht gefährlich und nicht gesundheitsschädigend, sondern sie ist gesundheitsfördernd, weil sie eben nicht Krankheitscharakter annimmt. Wenn die Angst aber eben einem hindert und stark wird und man das Leben nicht mehr so führen kann, weg der Angst, wie wir es beschrieben haben, dann ist es wichtig, dass man sich Hilfe sucht. Oder damit man eben mit einer Fachperson anschauen kann, ist das eine relevante Angststörung, die eine spezifische Behandlung braucht. Und dann nochmal wirklich der Aufruf, es ist häufig eben mit Scham verbunden. Das hat jeder Mensch, der eben so eine Angstproblematik hat, eine gewisse Scham, das auch offen zu legen. Da kann als erster Schritt eben mal das Gespräch sein, das im Familienkreis oder mit einem guten Freund, mit einer guten Freundin besprechen und dann aber näher professionelle Hilfe in Anspruch nehmen, weil sonst Gefahr besteht, dass es unbehandelt näher zu einer chronischen Angst wird, die die Lebensqualität langfristig beeinträchtigt. Das ist der zweite wichtige Punkt. Und der dritte Punkt ist, wer angemessen behandelt wird mit einer Angststörung, der hat gute Chancen, dass die Angststörung deutlich besser wird, sodass er wieder am Leben teilnehmen kann.
Also durchaus auch Ermutigung, dass es eben weitergehen kann. Aber ich nehme an, wichtig zu wissen ist wahrscheinlich auch in dem Prozess, dass man darüber kommuniziert und dass man auch merken kann, vielleicht ist so eine Problematik, die man hat, da ist man gar nicht so allein. Wie du gesagt hast, 10-15% von der Gesellschaft, das kann ja alles auch schon helfen, oder? Also raustreten und aktiv werden ist wahrscheinlich die Devise, oder?
Genau, also wir beide haben ganz am Anfang von unseren eigenen Angsterfahrungen berichtet. Also erstens kennt jeder Mensch Angst und viele von denen, die Angst kennen, kennen auch, wenn die Angst einem überwältigen droht und deshalb ist das Ansprechen und Aussprechen absolut sinnvoll und wichtig und kann der erste Schritt in die richtige Richtung sein, weg von einer Angstproblematik, die einen Störungscharakter hat.
Und sich dann eben einer Fachperson anvertrauen, genau. Und die Schritte gehen, sodass dann eben die Angst nicht kontraproduktiv wird, und sondern eben ein Leitfaden, so ein Überlebenssystem fürs Leben, so wie es auch gedacht war. Oder
genau, dass die Angst von dem, wieder die kommen. Ursprüngliche Funktion von einer gesunden Schutzreaktion im Alltag wieder übernehmen kann.
Hast du sonst noch einen Tipp, den du gerne mitgeben würdest, unseren Hörerinnen und Hörern, der auch noch helfen kann, der unterstützend sein kann?
Also ich denke, es ist natürlich auch noch der Umgang mit der Angst und vielleicht auch mit der Angstproblematik hat auch etwas mit unserer Vorstellung von der Welt zu, mit unserem Weltbild zu tun. Für mich ist die Bibel immer wieder so ein bisschen eine Orientierungsschnur und da gibt es einen ganz spannenden Vers im Johannes im 16. Kapitel, Vers 33, wo viele Leute kennen, oder? In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Die Bibel verneint nicht, dass es Angst gibt und dass die Wirklichkeit manchmal bedrohlich kann sein und er lügt das nicht, oder? Aber die Bibel oder der Gott von der Hoffnung, wo in der Bibel uns offenbart wird, ich denke, diese Hoffnung haben, ist auch bei Angst etwas ganz Wichtiges. Und so kann natürlich auch eine Transzendenzbezug, eine Gottesbeziehung einem helfen, mit vielleicht auch der übersteigenden Angst können besser umzugehen oder auch mit einer ganz beängstigenden Situation in der Welt einen Weg zu finden, dass ich gleich mein Leben so führen kann, wie es für mich richtig und wichtig ist.
Das kann ja dann ein stabiles Fundament sein, wie so viele Sachen im Leben. Und das kann ja auch helfen, eben auch, dass genau. Die Angst nicht überhand nehmen.
Und die Bibel sagt ja auch ganz deutlich, es geht nicht darum, ein angstfreies Leben zu haben, sondern Hoffnung zu haben, trotzdem wir manchmal Angst haben in der Welt. Und ich denke, das ist ganz eine wichtige Botschaft und stimmt eigentlich auch mit unserer Erfahrung als Fachpersonen für Psychiatrie und Psychotherapie überein.
Nehmen wir so als Schlusswort. Also danke vielmals, Roland Stettler.
Danke dir, Karl.
Über das Thema definieren und darüber vertiefen. Merci.
Bitte, ist gern geschehen.
Angst ist also normal. Trotzdem kann sie abnormale Formen annehmen. Gerade bei einer Angststörung ist es wichtig zu wissen, man ist nicht allein und es hilft, wenn man darüber redet und sich Hilfe holt. Was mich da noch erstaunt hat, dass 10-15% der Gesellschaft betroffen sind von Angststörungen und sogar jede und jede vierte im Rückblick sagt, er oder sie hätte mal eine Phase gehabt, wo er davon betroffen gewesen sei. Umso wichtiger also, dass man es anpackt und so einen Schritt in die Freiheit machen kann. Wir als Team vom Podcast Psychohygiene sind offen für Fragen, Feedbacks oder auch neue Themenvorschläge. Schreibt uns doch über Social Media oder über das Kontaktformular, das ihr in den Shownotes findet. Wir freuen uns, wenn ihr uns folgt auf den Kanälen, wo ihr uns hört. Und wenn es euch gefällt, dann dürft ihr uns gerne eine gute Bewertung abgeben. Danke vielmals fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Psychohygiene. Coaching für Geist und Seele. Ein Podcast von RF Media Schweiz.